Vielen Dank, Susanne Stichler. Und wir sind hier am Mittwochabend, an diesem besonderen Mittwochabend, an dem der Schalter umgelegt wurde von verboten zu erlaubt. Und deshalb kommt unser Wochendurchblick auch früher als sonst mit diesen Themen und Gästen.
Wir können uns ein Stück Mut leisten, aber wir müssen vorsichtig bleiben.
Kitas, Schulen, Restaurants, Bundesliga. Deutschland wagt sich schrittweise aus dem Lockdown. Haben wir das Schlimmste in der Corona-Krise bereits überstanden? Dazu im Studio Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Bei aller Freude und leichtem Aufatmen ist kein Anlass nachzulassen. Die Sorge bleibt.
Kommen die Lockerungen zu schnell oder gehen sie für die Wirtschaft längst nicht weit genug? Muss die Politik die Gesundheit der Bevölkerung oder die Wirtschaft des Landes schützen? Darüber debattieren FDP-Chef Christian Lindner und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, die Parlamentskorrespondentin Eva Quadbeck und der Wirtschaftsjournalist Gabor Steingart.
Guten Abend und schön, dass Sie da sind. Schön, dass meine Kommentatoren hier sind. Schön, dass wir jemanden unter uns haben, der genesen ist. Johannes B. Kerner hat Corona gehabt und es war eine milde Version eben dieser Viruserkrankung. Wenn Sie jetzt auf diese Lockerungen von heute blicken, sind Sie froh, dass es losgeht oder macht es Ihnen auch ein bisschen Angst?
Ich persönlich bin froh, dass es losgeht. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung ist. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass das sozusagen seit Sonntag in einem Überbietungswettbewerb von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich eingetütet worden ist. Aber ich bin froh, dass es langsam losgeht. Ich glaube aber auch, dass es sinnvoll ist, die Hygieneregeln, wie das von allen gefordert wird, weiter einzuhalten. Händewaschen schadet nach wie vor nicht.
Und Sie haben den kompletten Überblick nach dem heutigen Tag. Was ist erlaubt in Bayern? Was dürfen Sie in Niedersachsen? Welches Schwimmbad können Sie besuchen in Nordrhein-Westfalen?
Wenn ich mit 5 Leuten treffen möchte, fahre ich nach Sachsen-Anhalt. Hätte ich eine Ferienwohnung in Mecklenburg-Vorpommern, dürfte ich hin. IKEA in Baden-Württemberg ist offen. Also einigermaßen Überblick habe ich noch. Besonders gut haben es ja die Leute, die, sagen wir, in Wiesbaden wohnen, weil die können dann über die Brücke nach Rheinland-Pfalz und dort die Vorteile ausnutzen.
Also wir versuchen uns heute tatsächlich einen Überblick zu verschaffen, aber wir diskutieren hier auch immer auch über das, was hinter den Kulissen passiert. Herr Steingart, Sie sind ja Wirtschaftsjournalist, blicken also quasi auf diese Seite. Würden Sie sagen, die Beschlüsse kommen noch rechtzeitig, um die Wirtschaft zu retten in Deutschland?
Also sie kommen, glaube ich, für viele Unternehmen spät, aber nicht zu spät. Wir sind ja alle Teil einer Apokalypse-Industrie geworden. Ich glaube, die Hysterie um das Virus dürfen wir jetzt nicht noch übertragen auf eine Hysterie über einen Wirtschaftsabschwung, der so tief wird wie zur Zeiten der Great Depression vor 100 Jahren. Das glaube ich nicht. Der Staat ist diesmal bereit, mit diesem Geld zu helfen. Insofern, glaube ich, brauchen wir diese Sorge nicht haben. Es kommt, die Lockerung kommt richtig. Die Maßnahmen sind sauteuer und es darf nicht jeden Tag was draufgelegt werden. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt vor einer unfassbar tiefen Jahre lange Wirtschaftskrise stehen. Das ist die gute Nachricht.
Es hieß immer, die Politik hat am Anfang vor allem den Virologen, also der Wissenschaft, zugehört. Ist das jetzt vorbei? Hört die Politik jetzt wieder auf die Wirtschaftslobbys?
Ja, die Lobbys. Also ich glaube, die Balance ist wieder hergestellt. Und dass man am Anfang, wenn was Neues passiert, zunächst mal, das ist ja selber wie wenn man sich krank fühlt, da hört man noch mal aufmerksamst dem Arzt zu. Und das haben wir als Nation getan. Wir haben alle eine Schulung belegt in Virologie, Hobby-Virologen. Vorher waren wir Fußball-Hobby-Spieler, die meisten. Ich leider auch nicht. Ja. Mhm. Bundestrainer. Und jetzt sind wir 81 Millionen Virologen geworden mit einem Fachkenntnis. Wenn wir das gelernt hätten in Mandarin oder in Software-Engineering, dann wären wir als Nation ganz toll.
Mhm. Und das heißt also, Sie glauben, die Balance ist wiedergefunden?
Ich glaube, dass das wichtig war, dass die Balance jetzt wiedergefunden wird als Nation, weil wir aus mehr bestehen als nur aus dem Gesundheitszustand. Das ist sozusagen der Kopf und die Seele, das ist, gehört in einen Einklang und dafür ist die Ökonomie keine Nebenzutat.
Frau Quadbeck, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor ein paar Wochen gesagt, sie möchte keine Öffnungsdiskussionsorgien. Jetzt sieht es so aus, als ob es einen Überbietungswettbewerb gegeben hat der Ministerpräsidenten. Wer kommt raus? Mit welchen Lockerungen? Wer ist schneller? Sieht das nur so aus oder war das wirklich so? Und wie, glauben Sie, war heute die Stimmung hinter den Kulissen?
Also Merkel hat das ja im Grunde genommen kommen sehen, was passiert, wenn man eben sagt, man gibt das frei und man lockert einfach. Es bahnte sich an, dass das heute für Merkel kein guter Tag wird, und es ist tatsächlich ein sehr schlechter Tag für sie geworden. Warum? Weil sie im Grunde genommen in allen Punkten, die sie an Vorsichtsmaßnahmen noch erhalten wollte, verloren hat. Sie hat sich nur durchgesetzt bei dem Stichwort Obergrenze, das wir gerade schon gehört haben.
Das heißt jetzt aber Notbremse, habe ich schon gelernt.
Sie selber hat es Notbremse genannt, das ist aber auch im Vorfeld immer wieder von der Obergrenze geredet worden. Eben bei bestimmten Infektionszahlen sollen die Landkreise handeln. Sie hat aber verloren, zum Beispiel bei dem Thema Kontaktsperren. Da ging es ziemlich zur Sache hinter den Kulissen. Sie wollte gerne, dass, wenn Kontaktsperren überhaupt gelockert werden, die Zahl eng begrenzt bleibt. Und dadurch, dass ja in Sachsen-Anhalt sich 5 Leute schon in der Öffentlichkeit zeigen können, hat sie da gar keine Chance mehr gehabt. Mhm. Und dann wollte sie gerne, dass für diese Notbremse, für diese Obergrenze zumindest klar ist, wenn die Zahl überschritten wird von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen, dass in dem Moment die Maßnahmen wieder eintreten, die am 20. April in dem Shutdown beschlossen worden waren. Und auch da hat sie verloren. Das stand noch im Beschlussentwurf. Und dann im Beschluss stand nur noch drin, dass da auch die Länder ein Konzept für machen sollen. Thema Fußball ging es auch zur Sache, haben sich auch die anderen durchgesetzt.
Stimmt das denn, was wir heute auch schon gehört haben, dass die Bundeskanzlerin an einem bestimmten Punkt gesagt haben soll, ich kann auch hinwerfen?
Also ich habe gehört, dass sie die Sinnfrage gestellt hat, aber nicht die Sinnfrage auf ihre Kanzlerschaft bezogen, sondern die Sinnfrage darauf bezogen, ob es noch so viel Sinn macht, sich eben mit den Länderministerpräsidenten zu versuchen, auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Und was wir jetzt haben, ist ja tatsächlich auch keine, man kann das noch nicht mal mehr als Rahmensetzung von Bund und Ländern bezeichnen, sondern jeder macht einfach, was er will. Also da ist eine Dreiviertelseite, wo die Länder selber entscheiden können, was sie machen. Und die Gefahr ist einfach, dass jetzt Fitnessstudios und Freibäder aufgemacht werden, während die Kitas kaum besucht werden können.
Das heißt, Sie würden sagen, dieser Tag markiert auch ein Stück Machtverlust von Angela Merkel, jedenfalls in der Corona-Frage?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie hat ja am Anfang sehr gut die Fäden zusammengehalten und ist sogar in die Vorhand gekommen, erst aus einer Defensivposition heraus. Am Anfang hat Spahn das Feld bestimmt, dann hat sie sehr klug, sehr vorsichtig agiert und jetzt fällt das alles in sich zusammen.
Ist das denn eine schlechte oder eine gute Nachricht, Herr Kerner, dass die Verantwortung, so wurde es heute gesagt, jetzt auf die Länder übergeht, also auf die Ministerpräsidenten?
Das hat die Bundeskanzlerin gesagt. Mhm. Ob sie die übergeben hat oder ob sie ihr genommen wurde, das ist ja sozusagen zu diskutieren. Also ich glaube, dass eine regionale Betrachtung durchaus Sinn ergibt. Wir haben ja völlig unterschiedliche Infektionszahlen, völlig unterschiedliche Krankheitsverläufe in verschiedenen Regionen. Ich glaube, es ist sinnvoll, sozusagen regional drauf zu schauen. Ich möchte eine Sache vorneweg sagen, sozusagen, weil wir bei der Detailbetrachtung und bei der Kritik an bestimmten Entscheidungen dann in so ein Politiker-Bashing wieder reingehen. Ich finde, dass die Politiker insgesamt echt einen guten Job gemacht haben in den letzten Wochen, dass sie sich auch wenig gegenseitig angezickt haben, dass sie insgesamt für die Sache standen, klug entschieden haben, auch das Sparen am Anfang sozusagen das Feld bestimmt, das ist ja nicht überraschend. Es ist der Fachminister, also es war ganz in Ordnung, dass der sich da zu Wort meldet. Er war täglich aktiv, hat mir den Eindruck vermittelt, als hätte er sozusagen einen gewissen Überblick, dann hat sich die Bundeskanzlerin eingeschaltet, dann hat die Koalition das ordentlich gemacht, dann haben auch Oppositionsparteien sich durchaus sinnstiftend geäußert. Ich habe das insgesamt als eine positive politische Geschichte wahrgenommen und ich würde, natürlich kann man jetzt einzelne Sachen kritisieren, können wir gerne auch im Verlauf der Sendung, insgesamt sagen, wir haben alle dazugelernt, wie Gabor Steingart das gesagt hat, alle mussten sozusagen über die Zukunft sich Gedanken machen und mit Prognosen ist es einfach schwierig, insbesondere wenn sie sich mit der Zukunft befassen und das haben wir alle lernen müssen. Insofern insgesamt guten Job, Einzelkritik, jetzt gerne Frage nach Leadership und so weiter.
Das kommt aber später. Tatsächlich bin ich noch bei der Autorität der Kanzlerin, weil Herr Steingart, die wird man irgendwann mal vielleicht noch mal brauchen, wenn die Krise, wie sich zum Beispiel, wieder verschlechtert. Sie haben heute Morgen schon geschrieben, die Autorität der Kanzlerin hat im Zuge dieses Lockerungsverlaufs spürbar gelitten. Ist das denn gut oder schlecht Ihrer Meinung nach?
Also erstens, ich glaube, sie ist umgefallen, aber sie ist elegant umgefallen. Sie ist so umgefallen, dass man es gemerkt hat, dass sie zögerlicher ist, man kann auch sagen vorsichtiger mit ihrer Kernwählerschaft. Menschen oberhalb von 60 geht sie sorgsamer um als diejenigen, die jetzt so schnell öffnen wollen. Sie ist nicht lobbyanfällig, um ihr Wort aufzunehmen. Und insofern, wenn es schief geht, ist sie es nicht gewesen. Dann waren es die anderen. Warum markiert das trotzdem eine Verschiebung in der Machtarchitektur? Weil das Ganze findet ja statt, wir sagen Corona alle, aber in Wahrheit geht es ja auch dazu, wird vielleicht Ihr nächster Gast, Herr Altmaier, uns was sagen können, ist das der Hintergrund eines großen Machtkampfes. Mhm. Wer bitte regiert dieses Land nach Angela Merkel? Der erste Versuch, den Namen der Dame habe ich vergessen, die ist gar nicht mehr da. Also die ist nicht mehr aktiv im Geschehen. Mhm. So eine Art scheintote CDU-Vorsitzende. So, und die Herren, die sich jetzt balgen und die heute praktisch gesagt haben, bis hierher Angela Merkel und nicht weiter. Wir in Bayern, wir in NRW, wir haben eigene Pläne. Die Herren haben gezeigt, dass sie auf gar keinen Fall eine fünfte Amtszeit wollen. Das ist die Botschaft dieser heutigen Konferenz, die Subbotschaft, keine fünfte Amtszeit für Angela Merkel.
Wobei die ja auch tatsächlich nicht zur Debatte steht, die fünfte Amtszeit für Angela Merkel.
Auch das wollen wir noch.
Darf ich einen Gedanken nur noch. Bitte. Also die Chefin, die hat es ja auch nicht leicht. Also die hat gesagt, wir sind am Mittwoch verabredet zu einer Schalte mit den Ministerpräsidenten. Seit Sonntag kriegt sie beginnend in Sachsen-Anhalt, später dann aus Hamburg, dazu kommt Bayern gestern und so weiter, kriegt sie vorgemacht, wie die alle Männchen machen oder Weibchen, je nachdem, wer da Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin ist. Und dann hat sie die Schalte heute und je nachdem, welches Online-Medium man verfolgt, kannst du alles nachlesen aus der Schalte heraus, dass die dann irgendwann auch mal einen dicken Hals hat, kann ich ehrlich gesagt verstehen, ob sie dann hinschmeißen wollte oder die Sinnfrage stellt oder so, muss man ein gewisses Verständnis haben, weil ja ganz offensichtlich sie eine Absprache wollte und andere gezeigt haben, dass sie nicht absprachefähig sind.
Ja, dass sie so besonders genervt ist, kann man aber auch gut verstehen, weil das Deutschland so gut durch diese Krise gekommen ist bisher und dass wir nicht diese Bilder gesehen haben wie in Italien und in New York, das hat ja sehr viel mit ihrer Klarheit und ihrer Konsequenz zu tun. Natürlich, die Bürger haben mitgemacht, die Länder haben mitgemacht, aber es war auch ihr Leadership, dass das funktioniert hat. Und jetzt, weil sie so agiert hat, steht sie mit dem Rücken zur Wand. Das ist eine paradoxe Situation. Sie hat dafür gesorgt, dass wir überhaupt wieder öffnen können und ist dann von dieser Welle überrollt worden.
Also sie war zu erfolgreich. Frau Quadbeck, haben Sie denn das Gefühl, hinter diesen Lockerungen ist ein Plan zu erkennen?
Nein. Also definitiv nicht. Ich will nicht ausschließen, dass einzelne Länder sich Gedanken gemacht haben, aber ich finde das vom ersten Tag an mit dem Shutdown, ich fand es richtig, dass dieser Shutdown gekommen ist, aber vom ersten Tag an was ich vermisst habe, eine Exit-Strategie. Mhm. Weil wenn man mal ein altes Wehner-Wort umkehrt, wer reingeht, muss auch wieder rauskommen. Und darüber hat sich eben keiner, beziehungsweise darüber hat man sich zu spät Gedanken gemacht, als ich dann schon wirklich so eine Welle aufgebaut hatte und auch so ein Unmut bei der Wirtschaft und natürlich zum Beispiel auch bei Kulturschaffenden. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Menschen, die unfassbar leiden unter diesem Shutdown. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und jetzt ist es so, dass eigentlich so ein bisschen panisch geöffnet wird, dass alles aufgemacht wird, weil man nicht mehr aushält, dass der eine mit dem anderen auf den Finger zeigt und sagt, der darf dies und der darf das. Und wir haben aber wirklich das ganz große Problem, dass es keine Prioritätenliste gab. Und prioritär wäre sicherlich gewesen, Teile der Wirtschaft, also des Handels zu öffnen und davor aber wirklich auf Schulen und auf Kitas zu gucken.
Kein Plan, sondern Panik, Herr Steingart.
Naja, ich meine, wir haben ein Bruttosozialprodukt von 4 Billionen und davon gehen über 1 Billion in den Sozialstaat. Wenn wir unser Sozialprodukt mutwillig, und das tun wir ja sozusagen aus guten Gründen, aber mutwillig runterfahren, hat es ja noch nie gegeben, dass ein Land mutwillig den Stecker zieht. Diese 1 Billion für den Sozialstaat, wenn die nicht erwirtschaftet werden, hat das dramatische Folgen für alle diejenigen, die auf Staat angewiesen sind.
Also
aber eben für
Panik
arbeitslose
davon.
Kranke Pflegekräfte. Insofern ist das nicht die Wirtschaft. Die Wirtschaft sind wir aus meiner Sicht. Und insofern ist das tatsächlich nicht panisch, sondern es ist vernünftig. Vernünftig jetzt geordnet, da wieder rauszugehen.
Das ist genau die Frage, ob es eben geordnet ist oder nicht geordnet. Aber das werden wir tatsächlich weiter diskutieren, wenn Sie mir erlauben. Erst einmal tatsächlich mit einem Mann, der in Deutschland so etwas wie als der oberste Krisenmanager gilt, zumindest im politischen Berlin. Er war Kanzleramtsminister mitten in der Flüchtlingskrise. Jetzt ist er Wirtschaftsminister mitten in der Corona-Krise. Wir sind sehr glücklich, dass er da ist. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Herr Altmaier, schönen guten Abend.
Guten Abend,
denken Sie sich den Applaus dazu.
Vielen Dank. Sie
gerne Platz. Schön, dass Sie da sind. Herr Altmaier, ich habe es gerade gesagt, Sie haben einige Krisen gesehen. Die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise. Wenn Sie das irgendwie beurteilen müssten, ist dieses die schwerste, die Sie zu managen haben? Das ist
jedenfalls die, die mir am meisten an die Nieren geht. Weil es eine Krise ist, die nicht das Land betrifft, abstrakt, oder die Wirtschaft abstrakt, sondern von 43 Millionen Menschen fast eigentlich jeden Einzelnen unmittelbar durch Sorge um Angehörige, durch Sorge um Arbeitsplätze, durch Einbußen in der wirtschaftlichen Existenzbasis. Das hatten wir jedenfalls zu meiner politisch aktiven Zeit so noch nicht gehabt. Und deshalb berührt mich das schon. Und man spürt auch, dass die Menschen von uns erwarten, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden.
Es gibt ja bei den Krisen immer den Moment, wo man, wenn man in Verantwortung ist, in den Abgrund blickt. Bei der Finanzkrise war es sicher der Moment, wo bevor dem Run auf die Banken, bei der Flüchtlingskrise waren es eben diese Menschen, die da in Drecks über die Grenze gingen. Was war es denn für Sie in dieser Krise?
Ja, der Blick in den Abgrund war, als die große Sorge bestand, dass die Zahlen der Neuinfektionen exponentiell ansteigen, als es ein Land in Europa gab, in das wir Deutsche sehr gerne fahren, nämlich Italien, wo es nicht genügend Beatmungsgeräte gab, nicht genügend Intensivbetten, um jeden Patienten zu behandeln. Und die Ärzte entscheiden mussten, wer bekommt das Beatmungsgerät und wer nicht. Und das wollten wir mit aller Gewalt vermeiden. Das war die große Herausforderung, wenn ich jetzt etwa 4-5 Wochen zurückdenke. Und das Zweite, es haben ja lange viele Experten geglaubt, na, das wird nicht so schlimm werden mit den wirtschaftlichen Folgen dieser Situation. Und dann ist uns klar geworden, eben, dass es ja nicht nur die Frage ist, wie lange Geschäfte und Gastronomie geschlossen wird, sondern dass wir eben zum ersten Mal seit vielen Jahren eine Rezession der Weltwirtschaft haben, sodass die deutsche Volkswirtschaft von zwei Seiten unter Druck kommt. Und das führt dazu, dass wir sehr viel an Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr einbüßen werden, aber, und da bin ich ganz bei Gabor Steingart, auch die Chance haben, im nächsten Jahr relativ schnell oder schon in der zweiten Jahreshälfte den Umschwung zu schaffen. Das ist sozusagen das Ziel, das jetzt im Vordergrund steht.
Wenn das Virus im zweiten Halbjahr Pause macht. Angela Merkel hat immer gesagt, wir sind am Anfang der Pandemie. Heute hat sie gesagt, es ist die allererste Phase dieser Pandemie, die haben wir hinter uns. Glauben Sie, das Schlimmste also ist erstmal vorbei?
Ja, die Infektionszahlen sind etwas niedriger geworden, aber ich bin mit solchen Prognosen sehr vorsichtig, denn wir kennen das Virus nicht. Das Virus ist kein alter Bekannter, sondern wir haben diese Erfahrung zum ersten Mal gemacht. Und das gilt dann auch für die politischen Strategien, nicht nur die Exit-Strategien. Ich war am Wochenende seit langer Zeit zum ersten Mal wieder dort, wo ich wohne, wo mein Wahlkreis ist, und da waren die Baumärkte geöffnet. Dann kam ich samstags morgens dorthin und dann waren alle Parkplätze belegt. Es gab einen Riesenstau an Autos, weil alle Menschen irgendwie raus wollten. Und dann bekam ich einen Riesenschrecken. Ich habe mich gar nicht getraut auszusteigen, nicht aus Angst um meine eigene Gesundheit, sondern weil ich dachte, es laufen schon so viele darum. Und dann habe ich aber gesehen, dass die allermeisten tatsächlich mit diesen Masken, mit diesem Mund- und Atemschutz versehen waren, dass sie sich bemüht haben, Abstand zu halten und dass sich schon auch im Verhalten der Menschen etwas geändert hat. Das ist für mich übrigens die größte und die wertvollste Erfahrung, dass wir eben nicht ein Obrigkeitsstaat sein mussten, wie es sie auch in der Welt gibt, der den Menschen sagt, ihr dürft das und das nicht machen, dass wir nicht versuchen müssen mit staatlicher Drohung oder Gewalt, sondern dass es eine ganz große Bereitschaft gab, der allermeisten Bürger in diesem Land mit dazu beizutragen, dass wir diese Infektionen in den Griff bekommen, so würde ich es nicht sagen, aber zumindest so abschwächen, dass man damit leben kann.
Genau, aber dazu braucht man ja eine gewisse Klarheit. Das war am Anfang einfach. Da hieß es einfach, die Losung war, bleibt zu Hause. Jetzt habe ich 16 Bundesländer mit unterschiedlichen Losungen, zu unterschiedlichen Stufen, mit unterschiedlichen Menschenmengen, die zusammen sein dürfen. Glauben Sie nicht, dass das mehr Unsicherheit als Klarheit bringt und damit dann am letzten Endes dann auch die Bürger so ratlos zurücklässt, dass sie dann auch selber nicht mehr darauf achten, was sie machen?
Naja, wissen Sie, Sie haben erzählt, ich war Kanzleramtsminister.
Ja.
Da war eine meiner Aufgaben die Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Wir haben nicht nur 16, sondern da regieren auch 5 unterschiedliche Parteien in noch mehr unterschiedlichen Koalitionen. Ja. Und dann muss man sich zusammenraufen, im Grunde auf einstimmige Lösungen. Das ist nicht einfach.
Okay, dann ist das heute mal nicht gelungen.
Und ich kann, doch, ich glaube, dass heute schon etwas gelungen ist, was in der Berichterstattung gar nicht so zum Ausdruck kommt. Wir haben darüber gestritten und gerungen, wie weit und wie schnell die Lockerungen gehen. Das stimmt. Und da gab es unterschiedliche Vorstellungen. Aber wir haben etwas, wie ich finde, sehr Kluges gemacht. Wir haben nämlich gesagt, wir lockern das ja, aber wir knüpfen es an strenge Voraussetzungen von der Hygiene über fortbestehende Kontaktsperren. Und man kann ja darüber streiten, ob es nun ein Ehepaar und ein Dritter sein darf oder ob es 2 Ehepaare sein dürfen oder noch 2 Kinder. Aber es ist ja so, dass diese Kontaktbeschränkungen in Kraft bleiben. Und das heißt, die Lockerungen werden mit Augenmaß gemacht.
Ja, aber mit
das
welcher
ist für
Logik,
mich das wichtige Ergebnis heute.
Mit welcher Logik sind denn die Schwimmbäder in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen dann offen, aber die Kitas bleiben bundesweit erst einmal mit Notbetreuung zu?
Ja, das ist etwas, worüber man diskutieren kann und muss. Das hat etwas damit zu tun, dass im Föderalismus eben auch unterschiedliche Lösungen denkbar und sind. Es gibt auch in vielen anderen Bereichen unterschiedliche Regelungen.
Das ist aber jetzt keine überzeugende
Regelungen.
Antwort, ehrlich gesagt, weil die Kinder sind doch in allen Bundesländern.
Als Wirtschaftsminister, der ich sehr auch immer dafür plädiert habe, vorsichtig vorzugehen, gesagt, wenn es jetzt aber so ist, dass wir alle Geschäfte öffnen, das ist heute beschlossen worden und die Baumärkte waren schon am Wochenende auf, dann kann man allerdings auch den Gastronomen nicht sagen, ihr müsst als eine der wenigen Branchen völlig geschlossen bleiben. Dann muss es eine Öffnungsstrategie geben. Aber ich sage auch, ich fand es nicht so besonders glücklich, dass dann 5 oder 6 Bundesländer ganz unkoordiniert und mit ganz unterschiedlichen Öffnungsdaten und Zeiten vorgeprescht sind. Da hätte ich mir gewünscht, dass alle die Geduld gehabt hätten, bis heute zu warten.
Ja, Sie haben ja unlängst gesagt, wir dürfen nicht durcheinander laufen wie ein Hühnerhaufen und uns gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten. Mit anderen Worten, heute ist Hühnerhaufen.
Naja, heute über Föderalismus und Normalfall der Demokratie.
Und wo ist der
ansprechen. Und im Übrigen habe ich ja diese Mahnung vor etwa 2 oder 3 Wochen nicht ohne Grund gemacht, weil es sich abgezeichnet hat. Zu Anfang gab es so einen gewissen Wettbewerb auch, wer macht die schärferen Maßnahmen im Shutdown. Und dann, als man sozusagen die ersten Erfolge sah, gab es dann einen umgekehrten Wettbewerb, wer versucht als erstes wieder rauszukommen. Ja. Die Aufgabe der Politik hier in Berlin und im Bund muss es doch sein, zu verhindern, dass ein solcher vielstimmiger Chor tatsächlich als Hühnerhaufen wahrgenommen wird. Und das ist mal besser, mal schlechter gelungen.
Wie ist es denn heute gelungen?
Ich finde wir haben heute doch in wesentlichen Fragen einen gemeinsamen Beschluss gefasst. Mhm. Das finde ich richtig. Und wir haben auch durchgesetzt, dass die Notbremse eingeführt worden ist. Und das sind wir den Menschen schuldig, die auch Angst um ihre Gesundheit haben. Und als Wirtschaftsminister sage ich, es ist niemandem gedient, wenn wir alle paar Wochen die Wirtschaft auf- und wieder zumachen müssen, weil wir Rückfälle haben, sondern wir müssen erreichen, dass diejenigen, die jetzt bei Daimler und bei VW und bei Ford wieder anfangen zu arbeiten, dass die dann auch in den nächsten Monaten durcharbeiten.
Ich habe eine Nachfrage zur Notbremse. Also ich habe verstanden, wenn in einem Bezirk 50 Infizierte in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner gemeldet werden, und das kann man tatsächlich online sehen, auf dieser fabelhaften Seite des Robert-Koch-Instituts, aufgeschlüsselt ganz Deutschland. Aber wer zieht dann die Notbremse? Zieht das die Kanzlerin? Zieht das der Bürgermeister vor Ort? Zieht das der Ministerpräsident des jeweiligen Bundeslandes?
Ja. Also das
Weil
ist
in Ischgl hat das mit der Notbremse überlassen, denjenigen, die vor Ort eine Entscheidung zu treffen hatten.
Ja, und deshalb haben wir auch nicht gesagt, es bleibt alles dem jeweiligen Bundesland überlassen. Wir haben gesagt, es muss eine Meldung geben, es muss Transparenz geben, damit man weiß, woran man ist. Und dann gibt es die Verpflichtung des jeweiligen Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin, dafür zu sorgen mit den örtlichen und lokalen Behörden, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen sind. Das bedeutet nicht einen kompletten Shutdown unbedingt, sondern es bedeutet zielgerichtete Maßnahmen, die dazu beitragen, dass es eingegrenzt werden kann. Wenn das nicht geschieht, dann werden wir selbstverständlich eine öffentliche Debatte bekommen. Und diese Debatte hat sich gewaschen. Und deshalb bin ich ziemlich überzeugt, dass es ein ganz ähnliches Vorgehen geben wird. Das war ja im Übrigen auch so, als die Ansteckungszahlen sehr hoch waren, dass dann innerhalb von wenigen Tagen alle Länder ihre Kitas und ihre Schulen geschlossen hatten. Und es war dann am Ende so, dass alle auch ihre Geschäfte und ihre Restaurants geschlossen hatten.
Also Sie glauben, die Schwarmintelligenz löst das Problem?
Ja, ich glaube, dass wir auch gelernt haben aus diesen Vorgängen und dass alle jetzt wissen, wie ernst und wie seriös die Situation ist. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, aber ich hoffe jedenfalls, dass wir große Rückschläge vermeiden können.
Wäre es nicht besser, die Kanzlerin zieht diese Notbremse? Also Frau Kartbeck hat ja gerade gesagt, sie hat verloren heute. Sie wollte das Heft des Handels in der Hand behalten. Sie war die Vorsichtige, alle anderen sind vorgeprescht. Wäre es nicht besser, die Kanzlerin hätte dieses Mittel zumindest in der Hand?
Also ich bin schon so alt, in der Schule habe ich noch Latein gelernt. Und da gab es die für mich so spannende Geschichte, dass wenn Rom in Not war, wirklich in existenzieller Not, dann haben sie alle Macht auf einen sogenannten Diktator übertragen. Und der durfte entscheiden und durfte durchregieren.
Okay, so.
Und das ist allerdings etwas, da haben wir uns gegen entschieden, aus gutem Grund, weil wir in der Geschichte der Menschheit mit solchen Diktatoren eher schlechte als gute Erfahrungen gemacht haben. Und deshalb kann keine Kanzlerin dieser Welt und kein Kanzler dieser Welt einfach sagen, ich gebe Anordnungen, schon gar nicht dort, wo die Bundesländer rechtlich nach dem Grundgesetz die Verantwortung tragen und zuständig sind.
Also mit Verlaub, es sieht aber im Moment so aus, als ob die Kanzlerin die bösen Nachrichten schon überbringen sollte, nämlich wir gehen alle in den Shutdown. Und jetzt, wo es gute Nachrichten gibt, dürfen es die Ministerpräsidenten machen.
Naja,
das war jetzt kein Nein. Finde, ne?
Es führt uns aber auch jetzt nicht weiter, okay. Wenn der Bundeswirtschaftsminister sagt, wir armen Bundespolitiker, wir müssen immer für andere die Suppe ausbaden, dann kriegen wir den nächsten Anwurf zurück. Ich plädiere einfach dafür, dass wir mal für ein paar Wochen noch versuchen, diesen Parteien und Institutionen und Ebenenstreit zu vermeiden und uns einfach auf das konzentrieren, was notwendig ist, dass die Zahl der Neuansteckungen nicht mehr steigt.
Okay, eine Frage trotzdem noch zu den Maßnahmen. Also, wie soll das funktionieren? Alles wird geöffnet, aber die Eltern, die arbeiten gehen müssen jetzt auch wieder, haben Kinder zu Hause. Die gehen nicht in die Schule und die gehen nicht in die Kitas. Wie soll das funktionieren?
Ja,
warum haben Sie dafür keine einheitliche Lösung gefunden?
Zum einen haben die Länder Notbetreuungen organisiert.
Notbetreuung.
Die werden aber unterschiedlich gehandhabt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Länder sich da auf ein gemeinsames Konzept verständigt hätten, aber so ganz einfach ist es offenbar nicht. Der zweite Punkt ist, dass in vielen Fällen auch, weil ja gerade auch die Großeltern nicht betreuen sollen, damit sie sich nicht selbst in Gefahr bringen, und wenn dann keine anderen Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind, ein Elternteil zu Hause geblieben ist oder vielleicht sowieso Kurzarbeit gemacht hat.
Das kann man auf Dauer nicht machen.
Da wurden Lösungen gefunden. Wir haben auch finanziell dazu beigetragen, dass das erleichtert wird. Und wir werden für solche Herausforderungen noch eine ganze Zeit lang Lösungen brauchen. Es wird nicht so sein, dass mit den Öffnungen jetzt alle Probleme verschwinden. Es wird viele Geschäfte geben, die werden öffnen können, aber so wenig Kunden haben, weil sie eben nicht so viele Menschen ins Geschäft lassen dürfen, dass sie keinen Gewinn erwirtschaften, dass sie weiter miese machen und dass sie sich die Frage stellen, wie werde ich mein Unternehmen, mein kleines Geschäft über die Runden bringen. Ja. Damit müssen wir uns beschäftigen, auch mit diesen Eltern.
Sie wissen, dass es den bösen Vorwurf gibt, die Bundesliga ist Lobby genug, um ihre Öffnung zu bekommen. Die Wirtschaft ist Lobby genug, um die Öffnung zu bekommen. Eltern, Kinder haben keine Lobby und deshalb haben die ihre Öffnung nicht bekommen.
Nein, das ist falsch. Zum einen, weil auch diese ganzen Öffnungsdiskussionen etwa über Schulen und Kitas ganz unterschiedlich sind. Ich kann mich erinnern, als nach Ostern die ersten zaghaften Öffnungen beschlossen worden sind, dass in einer Sendung, entweder ARD oder ZDF, wo ich eingeladen war, auch eine Mutter ganz herzzerreißend gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Kinder in die Schule wieder gehen müssen bei der Ansteckungsgefahr. Und ein anderes Elternpaar hat gesagt, warum dürfen unsere Kinder nicht endlich in die Schule gehen? Auch hier sind die Meinungen sehr geteilt. Und deshalb bin ich froh, dass ein schrittweises Vorgehen vereinbart worden ist und dass man auch auf regionales Infektionsgeschehen Rücksicht nehmen kann. Das heißt, es wird Gegenden geben, wo Änderungen zurückgenommen werden, damit das Virus keine Chance hat.
Wie viel Angst haben Sie vor der zweiten Welle? Man hat das Gefühl, heute sind alle Scheunentore aufgegangen, alle Öffnungen kommen, Schwimmbäder, Versammlungen bis 100 Menschen. Haben Sie Angst davor, dass wir den Vorsprung verspielt haben, den wir uns erarbeitet
ich
haben?
Ich denke eigentlich seit Ausbruch dieser Pandemie jeden Tag darüber nach. Wir haben ja alle gelernt, dass wir mit diesem Virus über viele Monate leben müssen. Es wird auch nicht so sein, dass im Winter alle Ansteckungen verschwunden sind. Da kann es sogar sein, dass die Zahlen wieder steigen. Aber das Entscheidende ist doch, dass unser Gesundheitssystem zu keinem Zeitpunkt überfordert wird. Mhm. Und das haben wir geschafft in der ersten Welle. Und das müssen wir auch schaffen, wenn die Zahlen mal vorübergehend wieder ansteigen, dass wir genügend Intensivbetten haben, dass wir genügend Beatmungsgeräte haben, genügend Testkapazitäten haben. Da haben wir viel gearbeitet, da ist viel geleistet worden. Und trotzdem gibt es überhaupt gar keinen Grund zur Sorglosigkeit.
10 Millionen Menschen haben Kurzarbeit angemeldet oder 10 Millionen beantragt. Bei der Finanzkrise waren es am Ende 3 Millionen, die es tatsächlich dann bekommen haben. Mit dieser Zahl, 10 Millionen, hat niemand gerechnet. Das ist wirklich sehr hoch. Wie groß ist Ihre Angst, dass am Ende von diesen 10 Millionen tatsächlich dann eine ganze Menge ihren Job verlieren werden, weil die Unternehmen es nicht schaffen werden?
Also zum einen war es so, dass diese hohe Zahl von 10 Millionen natürlich auch damit etwas zu tun hat, dass eben Arbeitsplätze nicht weggefallen sind. In den USA, wo es ähnliche Kurzarbeiterregelungen nicht gibt, gibt es 10 Millionen Arbeitslose und noch viel mehr innerhalb kürzester Zeit. Das haben wir unseren Menschen Gott sei Dank erspart. Trotzdem ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen, natürlich.
300.000 in einem Monat, das ist ein Plus von 13%.
Wenn auch auf einem niedrigen Niveau, weil wir eben in einer Marktwirtschaft leben. Und wenn ein Unternehmer sagt, ich könnte zwar meine Beschäftigten in Kurzarbeit schicken, aber ich ziehe es vor, sie zu entlassen, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert und ob ich wieder rauskomme, dann ist das eine Sache. Das können wir als Politik weder verbieten noch anordnen. Und trotzdem sagt mir die Erfahrung aus der Banken- und Börsenkrise 2008, 2009, dass es möglich ist, mit dieser Kurzarbeiterregelung die große Mehrheit der Beschäftigungsverhältnisse zu erhalten, und zwar im Interesse unseres Landes, das wieder schneller auf die Beine kommt, aber auch im Interesse der Familien.
Sie haben im März gesagt, wir haben so viele Reserven, dass wir versprechen können, dass wir alles tun, damit kein Arbeitsplatz wegen Corona verloren geht. Stand heute müssen...
Nein, das ist falsch. Ich habe gesagt, bei dem ersten Mal mit Olaf Scholz, dass kein Arbeitsplatz verloren gehen muss.
Das ist ein wörtliches Zitat, bei Hart aber fair so gefallen. Können wir
ja,
aber
da
gerne...
bin ich unterbrochen worden, bevor das muss kam.
Das
aber davor hatte ich es in der Pressekonferenz gesagt. Ja, natürlich, weil die Politik...
Ich wollte aber eine ganz andere Frage stellen. Ich wollte nur wissen, ob man in dieser Krise überhaupt etwas versprechen kann, weil wir doch alle nicht wissen, wie es ausgehen wird. Also wissen Sie denn, wie hoch die Arbeitslosigkeit am Ende dieser Krise sein kann oder wird? Oder wie hoch dann tatsächlich der Verlust ist, den das Bruttoinlandsprodukt
wir versprechen doch gar nichts.
Erleidet.
Aber wir werden gefragt als Politiker, was ist denn unsere Einschätzung? Steigen die Infektionen wieder? Kommt eine zweite Welle? Haben Sie auch gemacht eben. Woher soll ich das wissen? Ich bin kein Hellseher und trotzdem haben Sie recht, mich das zu fragen, weil wir eine Führungsverantwortung haben. Ich musste mir viel Kritik anhören, als ich sagte, das wird eine ganz, ganz schwere Rezession. Das ist drei Wochen her. Da haben viele gesagt, er will jetzt von Blut, Schweiß und Tränen reden, um sich ein schönes Bild zu verschaffen. Nein, das war die Erkenntnis aufgrund der Berechnungen der Volkswirte und auch der Berater meines Ministeriums. Und das muss man dann offen aussprechen. Und genauso richtig ist es doch auch, dass wir versuchen, dass wir nach dieser Rezession, die wir jetzt erleben, das ist wie so eine linke Seite eines Faust, da geht's runter. Dass wir dann nicht ewig unten auf der Talsohle bleiben und dann ganz langsam wieder hochgehen, sondern dass nach diesem scharfen Abstieg auch wieder ein relativ zügiger Aufstieg erfolgt. Das nennen die Volkswirte eine V-Kurve. So, das streben wir an, das versuchen wir zu erreichen. Und es gibt ein Beispiel dafür. Das war eben diese Krise 2008, 2009. Damals war ich Staatssekretär bei Angela Merkel, nicht im Kanzleramt, sondern im Innenministerium. Und da hat jeder gesagt, ihr braucht 10 Jahre, um das wettzumachen. Und am Ende war es in 2 Jahren mehr oder weniger geschafft.
Das ist ein positiver Gedanke, den möchte ich gerne auch stehen lassen. Aber vielleicht ganz zum Schluss, das geht mit Ja oder Nein, die letzten drei Fragen. Lufthansa retten, aber nur, wenn der Staat mitreden darf? Ja oder Nein?
Lufthansa retten. Und zwar so, dass es funktioniert.
Und da muss der Staat da mitreden oder nicht?
Wollen doch nur Ja oder Nein haben. Ja. Darüber wird jetzt gesprochen und ich bitte um Verständnis. Alles, was wir hier sagen, hat Börsenrelevanz, jedenfalls wenn ich das sage.
Okay.
Und deshalb, wir sind in Verhandlungen, wir tun das gemeinsam als Bundesregierung und wir werden es hoffentlich in den nächsten Tagen entscheiden.
Steuererhöhungen wegen der Corona-Krise wird es nicht geben?
Ich möchte sie nicht. Weil ich möchte, dass der Aufschwung wieder kommt. Wir sind ein Land, wo die Steuern nicht so niedrig sind, sondern eher zu hoch im internationalen Vergleich.
Ein Nein.
Und deshalb sage ich, ich hoffe, nein.
Klimafreundliche Autos kriegen eine Kaufprämie, alle anderen nicht?
Wenn es nach mir geht, nein. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen. Aber wir wollen auch, dass die Wirtschaft insgesamt auf die Beine kommt. Und das wird man nur machen können, wenn man technologieneutral ist. Dabei spielt der Klimaschutz eine wichtige Rolle. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass Deutschland international eine führende Wirtschaftsmacht bleibt.
Wir sind gespannt, wie Sie das entscheiden. Horst Seehofer ist neulich gefragt worden, ob Frau Merkel noch mal antritt. Und er hat gesagt, ich kann nicht bestreiten, dass ich diesen Gedanken in letzter Zeit öfters gehört habe. Sie auch?
Ja, wenn Horst Seehofer laut gedacht hat, habe ich natürlich manchmal mitgehört im Kabinett oder so. Aber ich glaube, dass diese Spekulationen im Augenblick doch überhaupt nicht das sind, was wir brauchen.
Okay.
Wir haben eine Krise zu lösen und ganz, ganz viele Probleme damit im Zusammenhang.
Und dann schauen wir weiter, wie sie gelöst wird. Und danken sehr für den Besuch in diesem Studio heute Abend. Peter Altmaier, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Dankeschön. So, ich darf den Platz wechseln und Johannes Bekaner fragen, zu Angela Merkels und Horst Seehofers Äußerung. Wäre das denn wünschenswert,
dass die Kanzlerin
nochmal
dranhängt?
Noch mal antritt für
Sie? Ich glaube, sie hat sich ja eindeutig geäußert und es ist nicht zu erwarten, dass sie ihre Meinung da kurzfristig ändert. Ich glaube, sie hat gesagt, irgendwann ist Schicht. Und ich hatte das so wahrgenommen, dass sie relativ deutlich gesagt hat, dass das ihre letzte Amtszeit
ist. Also ist ja auch so, dass sie davon nicht abgeht.
Und deshalb gibt es ja, erleben wir ja gerade live on stage bei den verschiedenen Ministerpräsidenten auch den Stellungskampf um die Kanzlerkandidatur. So kommt es mir manchmal ein bisschen vor. Und der eine macht eine Pressekonferenz, während der andere in der Kirche in Bonn bei den Feierlichkeiten für Norbert Blüm ist. Das sind schon lustige Geschichten, die man so nebenbei mitbekommt.
Das, Frau Quadbeck, heißt es ja immer, passiert gerade nicht. Also, es gibt keinen Machtkampf und alle Ministerpräsidenten haben natürlich nur die Verantwortung fürs Land. Ist das so?
Also, ich würde jetzt die beiden Ministerpräsidenten, um die es besonders geht, nämlich Herr Söder und Herr Laschet, ich würde beiden unterstellen, dass sie natürlich zuvorderst sich um ihr Land kümmern und wollen, dass irgendwie das Leben dort wieder funktioniert. Aber als Hintergrundfolie haben wir die ganze Zeit die Frage Kanzlerkandidatur. Und Herr Laschet hat da ja auch eine interessante Entwicklung gemacht. Er stand erst als sehr guter Krisenmanager da. Dann drängte es ihn, möglichst rasch zu öffnen. Und er hat gesehen, dass er sich von Söder auch durchaus absetzen kann, der eben diese großen Probleme in Bayern hat mit den hohen Infektionszahlen, indem er derjenige ist, der die Öffnungsdebatte anschiebt. Und hat das ja dann gemacht mit den sogenannten Heinsberg-Protokoll. Er hat eine Studie in Auftrag gegeben, die er mal erforschen sollte, was da in Heinsberg eigentlich passiert ist und wie da der Infektionsverlauf war. Dass er das gemacht hat, diese Studie in Auftrag zu geben, das war richtig, das war gut. Dass er das aber von einer Agentur hat begleiten lassen und dass diese Begleitung, diese PR-Begleitung teilweise von der Wirtschaft finanziert worden ist, das war natürlich extrem schwierig. Mhm. Und da hat er an Reputation verloren, finde ich. Der Wissenschaftler, der Professor Streeck, hat auch an Reputation verloren. Und das sah so ein bisschen danach aus, als hätte es jetzt so eine konzertierte politische Aktion gegeben, um möglichst schnell zu öffnen und dass man gar nicht so genau auf das schaut, was eigentlich ist. Mhm. Söder seinerseits hat die Chance gesehen, den Schulterschluss mit der Kanzlerin zu machen, weil er musste vorsichtig sein in Bayern. Und das ist ja dann auch etwas Bemerkenswertes in dieser Republik, wenn der CSU-Chef und Kanzlerin Merkel Seite an Seite für das gleiche Ziel streiten. Und dann hat er sich jetzt vor dem heutigen Tag abgesetzt wieder von ihr, weil er auch wusste, sie wird verlieren heute und ist deshalb mit seinen Öffnungen nach vorne gegangen. Und da kann mir wirklich keiner erzählen, dass das nicht was mit der Machtfrage in der Union zu
alleine
tun hat.
Alleine schon das Bild, auch heute bei der Pressekonferenz. Da sitzt die Bundeskanzlerin in der Mitte, daneben sitzt der bayerische Ministerpräsident. Auf der anderen Seite ein Vertreter der SPD, ja, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der auch gerade eine Wahl gewonnen hat, der auch Arzt ist von Beruf, aber den ja sozusagen schon in Bremen die wenigsten kennen, um ganz ehrlich zu sein. Dieses Bild Kanzlerin neben Söder ist ein optisches Signal, das ist gewollt.
Er ist, glaube ich, auch der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz bis Ende des Jahres. Insofern hat er da einen guten Platz, wo er
sitzen
muss.
Ja, und er ist Arzt und so, also alles in Ordnung.
Also, aber Herr Steingart, also diese Frage des Machtkampfs, spielt das nur in den Hirnen von Journalisten eine Rolle oder ist das tatsächlich etwas, was Sie auch feststellen müssen?
Das muss man einfach sagen. Das ist auch nichts Negatives. Man nennt das in einem Wort zusammengefasst Demokratie. Mhm. Demokratie ist das Ringen um Macht. Und die wird nicht verteilt. Der Erich Honecker zum Beispiel, der hat einfach für sich beschlossen, ich bleibe bis zum bitteren Ende. Das hat nicht funktioniert für die DDR. Das ist hier halt anders. Insofern könnte auch eine Angela Merkel das nicht einfach für sich beschließen. So funktioniert es auch nicht. Ich glaube, es wird derjenige Kanzlerkandidat werden, der aus Sicht der Delegierten die meisten Fleischtöpfe für seine Partei organisieren kann.
Und das gilt jetzt für die Union. Und wer hat im Moment die meisten Chancen angesichts des Krisenmanagements?
Ihre Werte sind einfach blümerant sozusagen. Das sind Traumwerte, die CDU nach allen Parteiforschern gar nicht hätte mehr haben dürfen in der fragmentierten Gesellschaft. Wir erinnern uns, Atomisierung der Gesellschaft. Auf einmal ist da wieder eine Partei mit 40%. Insofern liegt der Gedanke von Horst Seehofer und vielleicht anderen auch nahe. Und es kann schon passieren, dass sie einer auffordert. Stellen wir uns mal vor, Angela Merkel selber hat mal in Wolfratshausen Edmund Stoiber aufgefordert. Mhm. Stellen wir uns mal vor, der Mann in Bayern hat für sich das Gefühl, es ist zu früh, er braucht noch Zeit. Wie stoppe ich den Typen in Düsseldorf eigentlich? Und er bittet und dient ihr das an, obwohl er gar nicht Mitglied der CDU ist, sondern einer anderen. Also es sind Szenarien denkbar. Und ich glaube, wir befinden uns in einem Status, selbst wenn Angela Merkel jetzt hier wäre und ehrlich, was sie ja immer ist, zu uns wäre, würde sie sagen, ich weiß es nicht. Es ist eine neue, auch politische Situation entstanden. Das Versprechen von damals, würde ich sagen, ist Historie, ungefähr 100 Jahre her.
Das wird aber tatsächlich wird ja die Krise dann auch jeweils zeigen, wie gut das Management ist, jetzt nicht nur in Bezug auf die Gesundheitsrisiken, sondern auch auf die Wirtschaftsgefahren und wie stark die deutsche Wirtschaft davon am Ende dann betroffen sein wird. Herr Steingart, Sie haben Peter Altmaier gehört. Glauben Sie, die wirtschaftlichen Folgen sind im Moment überhaupt absehbar? Sind die kalkulierbar?
Also es gibt zwei ökonomische Folgen. Die eine ist kalkulierbar, die andere nicht. Die eine ist, wir haben Liquiditätsengpässe jetzt, weil nichts in den Kassen ist, in den Geschäften und die Leute haben keine Löhne. Diesen Liquiditätsengpass kann der Staat, er druckt Geld in Frankfurt, was viele kritisieren, er macht eine riesige Verschuldung, aber dieser Liquiditätsengpass, der wird beseitigt. Das ist der Riesenunterschied zu der großen Wirtschaftskrise, die dann zu Adolf Hitler geführt hat. Damals war ausgetrocknet. Hier gibt es keine Trockenheit sozusagen. Hier kriegt jetzt jeder Geld. Das wird eine teure Veranstaltung, aber es gibt keine Weltwirtschaftskrise, zumindest nicht in Deutschland, aufgrund von Liquiditätsengpass. Aber es ist was Zweites passiert. Alles, was digital ist, liegt auf einmal vorne. So wie andere auf John Hopkins gucken oder aufs Thermometer, wie die Temperatur wird, gucke ich auf die Börse. Wo sind die Investoren eigentlich? Und die Investoren investieren in diesen Tagen in einer affenartigen Geschwindigkeit in alles, was digital ist. Diese Firma Zoom, kennt die jemand?
Das ist die mit den Videokonferenzen.
Die jetzt diese Videokonferenzen die jetzt macht, sehr gut. Ist von Schulen ab heute bis zur mehr Politik. Wert als die 5 größten Fluggesellschaften der Welt. Lufthansa und United, Delta, wow. KPN, Air France, alle dabei. So, da passiert was. Unsere Autoindustrie schrumpft relativ jeden Tag. Ein einziges Unternehmen der USA ist mehr wert in dieser Krise als der ganze DAX in Deutschland. So, das sind wirklich epochale Verschiebungen. Die kann Liquidität jetzt nicht lösen. Das heißt, wir dürfen nicht jetzt mit diesem vielen Geld eine Struktur konservieren, die vielleicht schon vorher veraltet war. Und deswegen ist die Gefahr, dass wir dieses Thema so ausklammern, weil wir Liquidität und Krise bekämpfen und nicht sehen, dass gleichzeitig eine Transformation stattfindet, die alte Industriegesellschaft verschwindet im Nebel.
Aber was heißt das denn? Muss man die Lufthansa retten und den Handel beiseite lassen? Macht es Sinn, eine Abwrackprämie für die Autobauer zu zahlen, und zwar egal für welches Modell?
Das eine tun, das andere nicht lassen. Die Lufthansa muss gerettet werden, das glaube ich schon. Die ist ein strategisches Unternehmen. Aber jeden Einzelhändler zum Beispiel, viele Einzelhändler, warum geht es denen schlecht? Denen ging es auch schon vorher nicht gut. Weil das Thema Online haben wir outgesourced. Okay. Online-Handel machen im Wesentlichen die Amerikaner. Das weiß jeder, der sich irgendwo was bestellt. Und insofern, aber das setzt sich ja fort bei Brillen und bei vielen anderen Dienstleistungen. Und wir müssen gucken, dass das Geld jetzt nicht einen stationären Handel rettet, der eigentlich schon vorher krank war. Nicht jedes Geschäft ist krank, aber insgesamt ist Deutschland viel zu analog. Und wenn wir jetzt das Analoge aufpolstern mit einer Schuldenpolitik und vergessen, dass wir eigentlich die Transformation brauchen, dann haben wir tatsächlich sozusagen wirklich Geld, wie bei Hans im Glück eben, in einen Mühlstein verwandelt. Und das ist die Gefahr dieser Rettungspolitik, dass sie vielleicht gar nicht rettet.
Das wird man wahrscheinlich erst beurteilen können, lange nach diesem Zeitpunkt, wo wir heute reden, losrollen soll. Aber der Ball, das war einer der gemeinsamen Beschlüsse des heutigen Tages. Die Bundesliga wird starten irgendwann im Mai. Und das trotz eines Videos, das bekannt geworden ist und das zeigt, weil ein Spieler, Hertha BSC, Salah Kalou, einfach mal live gefilmt hat, wie es bei ihm in der Spielerkabine zugeht. Das zeigt, dass die Sache mit dem Abstandsregeln nicht jedermanns Sache ist.
Der Coronavirus. Coronavirus! Wie geht's dir? Alles gut, eh?
Super,
ja. Sehr gut.
Machst du.
Sag mal, Frey. Ja. Bien, quoi? Na, la, tranquille, eh? Guck mal, kannst du den Noir la, die Männer aus der Gauche kommen?
Salah, bitte. Hey, Salah, bitte. Schlösch das Ding.
Lieber Herr Kerner, dieser Mann Salah Kalou von Hertha BSC ist suspendiert worden. Die Liga sagt, das ist ein grober Einzelfall. Es benimmt sich nur so. dieser Mann in der Kabine.
Das ist lustig, Einzelfall. Der hat ja drei abgeklatscht, die haben ja zurückgeklatscht, also ist schon Vierfachfall.
Ja.
Ja, ich glaube, dass das dann wirklich eine törichte Idee war, sich da so zu benehmen und das dann auch noch zu filmen, wobei sozusagen die Tat ja eigentlich das Verwerfliche ist. Und ich glaube, dass auch richtig reagiert worden ist, dass man da ganz klar eine individuelle Strafe ausspricht und sagt, ich meine, der ist sowieso, der ist 34 Jahre alt, ich glaube, der hat 4% Spielminuten in dieser Saison, also der ist sozusagen eher am Ende seiner Karriere, um es mal vorsichtig zu sagen, aber das ist wirklich eine Dummheit sondergleichen.
Ja, aber ist es eine Dummheit oder zeigt es, dass das Konzept, das die DFL ja reingegeben hat, damit eben die Bundesliga wieder startet, einfach Schwächen hat, weil sich die Spieler im Zweifel weniger an Abstandsregeln halten als Schulkinder.
Erste, zweite Bundesliga zusammen, ungefähr 400 Profis und dann gibt es natürlich Menschen, die halten sich dran und sind intellektuell imstande, das umzusetzen, ja, und andere möglicherweise nur mit Einschränkungen, um es vorsichtig zu sagen, so wie das bei Hertha BSC in diesem, wie Sie sagen, Einzelfall passiert ist. Ob das einer ist, weiß ich nicht. Es gibt ja nur dieses eine Video. Ja. Das mit der Bundesliga, das ist ja eine ganz schwierige Diskussion. Vielleicht darf ich einen Aspekt da noch einführen. Ich habe verschiedene Telefonate geführt mit Spielern aus der ersten Fußball-Bundesliga. Und was mich überrascht hat, ist, dass die meisten von denen sich gewundert haben, dass sie selbst nicht mal gefragt worden sind, ob sie spielen möchten. Es gibt nämlich auch Fußballprofis, die sagen, mir ist die Gesundheit wichtiger als die Erhaltung eines systemrelevanten Betriebes oder eines Wirtschaftsunternehmens Bundesliga-Verein. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Ich glaube, da ist noch gar nicht so drauf gehört worden. Kann man also nur mal so als Gedankenanstoß.
Ist auch schon vorbei. Ich habe jetzt gerade gehört, es steht ein Spieltermin fest. Also die DFL sagt laut dpa, am 15. Mai geht es wieder los.
Mit dem Hammerhit Düsseldorf gegen Paderborn.
Und zwar, obwohl man sagt, also die Quarantäne wird nicht verhängt auf die Mannschaft, wenn ein Spieler infiziert ist. Wird damit zweierlei Maß gemessen?
Also ich halte es für problematisch. Offensichtlich gibt es ja dieses Hygienekonzept, was außerordentlich gut sein muss. Die englische Premier League hat sich auch schon das angeguckt, will möglicherweise in einigen Wochen ähnlich verfahren. Die Deutsche Fußball-Bundesliga ist ja die erste Profiliga auf der ganzen Welt, die zurückkehrt sozusagen zu einer Form von Spielbetrieb, wenn auch ohne Zuschauer. Ich bin selbst Fußballfan, also ich habe Lust, Fußball zu sehen. Ich ertrage es auch, das ohne Zuschauer im Stadion zu sehen. Aber ich halte es für einen schwierigen Weg, weil es auf der anderen Seite natürlich schwer zu erklären ist, dass die Profis spielen dürfen, Klammer auf müssen, Klammer zu, und das Kicken im Park nicht möglich ist und ein Purzelbaum auf der Turnmatte im Turnverein nicht möglich ist, das den Kids zu erklären, irgendeinem Achtjährigen, der endlich wieder mit dem Fußball und mit seinen Kumpels raus will und bolzen will, das halte ich für ein Problem.
Ein schwieriges Signal vielleicht, Fock Fatbeck. Es gab ein Signal, das nicht gegeben wurde in dieser Woche, und das war der sogenannte Immunitätsausweis. Eine Idee des Gesundheitsministers Jens Spahn, der gesagt hat, wenn wir wissen, dass jemand das Virus hatte, Antikörper gebildet hat, dann kann man den doch mit einem Ausweis vielleicht damit eben dann ausstatten. Und dann hat der vielleicht Möglichkeiten, die andere nicht haben. Warum hat der Gesundheitsminister das dann doch wieder kassiert?
Weil es auf jeden Fall viel zu früh war, dass er mit dieser Idee um die Ecke gekommen ist. Weil man im Moment noch gar nicht ganz genau bestimmen kann, wer eigentlich immun ist. Die Tests, die man macht, die können eine Immunität auswerfen. Dabei hatten die Leute nur einfache Corona-Erkältungsviren. Es gibt ja auch noch andere Coronaviren. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass ein solcher Immunitätsausweis dann als so eine Art Passierschein aus dem Shutdown heraus wahrgenommen worden wäre. Und das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, wäre das nicht besonders klug, wenn dann, was weiß ich, am Berliner Club irgendwie jemand steht und sagt, hast du denn den Immunitätsausweis? Und da gab es ja dann auch noch die Sorge, dass sich die Leute vielleicht extra anstecken könnten. Aber ich finde, langfristig ist das etwas, worüber man nachdenken kann, weil das Coronavirus wird nicht mehr aus dieser Welt gehen. Und die Leute, die sich gegen das Virus impfen lassen, werden das im Zweifelsfall auch in ihren Impfpass eintragen lassen. Und warum nicht, wenn jemand eine Grundimmunität hat, dass er das wie eine Impfung auch in seinen Pass eintragen lässt? Es kann ja sein, dass, wenn man dann mal um die Welt reisen will, das ein oder andere Land sich auch so ein Dokument zeigen
lässt. Das heißt, das ist zwar jetzt vom Tisch, aber vielleicht in der Zukunft nicht.
Herr Spahn hat das ja an den Ethikrat gegeben und ich halte das, wie gesagt, für diskussionswürdig. Das ist etwas, was man nicht einfach so vom Tisch wischen sollte.
Sie könnten so einen Pass haben, Herr Kerner. Sie haben ja die Krankheit überstanden. Mit dem milden Verlauf. Haben Sie denn einen Antikörpertest gemacht?
Ich habe einen Antikörpertest gemacht, ja, und habe eine deutliche Ausprägung von Antikörpern. Also,
das heißt, Sie sind immun?
Na, das ist eine Folge, die nicht medizinisch nicht ganz zulässig ist. Ich habe eine Immunglobulin-Bildung G, das ist der Faktor, es gibt A, M und G. Und bei G eine Ausprägung über Faktor 2. Und nach all dem, was man bisher weiß, spricht das für eine Immunität. Ärzte sind aber vorsichtiger, Wissenschaftler, und sagen, erst wenn wir epidemiologisch viel mehr Daten haben von viel mehr Menschen, dann kann man sagen, das ist für 6 Monate, für 12 Monate, für 18 Monate gut. Aber nach Lage der Dinge bin ich eher immun. Ich habe also eine, das ist die Formulierung, deutliche Ausprägung von Antikörpern. Aber dann ich bin trotzdem kein Freund dieses Ausweises.
Warum nicht? Sie hätten
ich weiß nicht, ich finde es irgendwie...
Können Menschen reisen, da so, andere Dinge ja, tun, ins
Stadion
gehen.
Ja, ich kann auch zu Hause bleiben. Also es ist so eine Stigmatisierung per Ausweis. Irgendwas widerstrebt mir da. Ich kann es gar nicht genauer beschreiben. Also mir wäre ein Impfstoff und ein Medikament lieber als ein Ausweis.
Was aber alles noch ein bisschen auf sich warten lässt, Herr Steingart. Sie haben ja gerade gesagt, wir sind ja alle Spezialisten geworden für dieses Virus. Sie waren einer von denen, die am Anfang dieser gesamten Pandemie noch geschrieben haben, womöglich ist es die größte Massenhysterie der Moderne. Haben Sie sich möglicherweise in Ihren größten Irrtum begeben oder kann es sein, dass Sie am Ende sogar recht behalten und tatsächlich dann irgendwann mal sich rausstellt, alle haben überreagiert? Die Wirtschaft ist im Ruin, viele Menschen haben ihre Existenz verloren.
Ich würde mich da heute tatsächlich nicht festlegen wollen, aber ich glaube, die These von damals muss im Lichte der Ereignisse dann überprüft werden. Welche Rolle haben Medien gespielt? Mhm. Welche Rolle hat die Hysterisierung durch die Konzentration auf ein Thema? Ich weiß, will keiner hören, aber es sterben nun mal in Deutschland ungefähr 900.000 Menschen pro Jahr, 2.500 pro Tag. Das ist leider bedauerlich, weil wir irgendwann gehen müssen. So, jetzt konzentrieren wir uns auf eine Krankheit, wegen derer jetzt Menschen gehen müssen, die vielleicht nicht jetzt hätten gehen müssen. Ja, und dann wird das so hoch, es gibt diesen Spruch, wer einen Hammer in der Hand hält, der sieht überall Nägel. Mhm. Und so ist das hier auch ein bisschen. Beim Tapezieren geht einem das auch, wenn man anfängt, irgendeinen Fehler an der Wand auszustreichen, dann fällt einem auf, wie ungerade das alles angemalert war. Und jetzt fällt uns alles auf rund um Corona. Und dadurch kommt, und es ist ein Geschäftsmodell, das darf man auch nicht werden. Wir sind in einer privaten Medienwelt. Hysterie verkauft sich, Apokalypse verkauft sich. Wir sind nahtlos von der vom Klimatod diese Pandemie marschiert. Es sind dieselben Gefühle, die da ausgelöst werden. Sehr eindimensionale Gefühle von Angst. Und das muss nachher im Lichte tatsächlich dessen, was wirklich passiert ist, muss das überprüft werden. Und nur dafür plädiere ich, für eine Art Inhalten der Medien auch manchmal neben sich stellen und zu gucken, ob Wortwahl, Verhältnismäßigkeit, Maß und Mitte gewahrt ist. Nicht mehr.
Ja, es ist gut zu sehen, dass zumindest seriöse Medien die Formulierung verändert haben. Dass sie nicht mehr sagen, es sind Corona-Tote, sondern Todesfälle in Verbindung mit Corona. Mhm. Die Leute ja nicht an Corona sterben, in den meisten Fällen, sondern mit Corona. Und da hat sich ja schon ein bisschen was getan im Wording. Das, was Herr Steingart mit der Hysterie gesagt hat, das ist schon so. Also Angst ist kein guter Berater. Angst, das wird jeder Mediziner bestätigen, schwächt auch das Immunsystem. Mhm. Ja, insofern eine gewisse Gelassenheit. Ich weiß, ich hatte einen sehr flachen Verlauf, ja, und diese Information nützt keinem, der gerade einen Schlauch im Hals hat, ja. Aber eine gewisse Gelassenheit, weil wir doch jetzt mehr wissen als noch vor 6-7 Wochen, würde möglicherweise nicht schaden.
Oder eine Empörung, wenn ich das noch sagen darf, die vielleicht gleichgewichtiger verteilt ist. Nehmen wir mal die Nikotinsucht und die Toten, die daraus resultieren.
Nikotin, Alkohol,
Das sind 40.000 im Jahr. Wir reden jetzt von Corona, 6.000, 7.000, 40.000. Und der letzte CDU-Parteitag, ich will nur mal zur Erregungssteigerung sagen, hat sich von der Tabakindustrie sponsern lassen.
Ja, aber Nikotin nimmt man freiwillig zu sich, das Virus ja eben nicht.
Aber muss das sein, dass eine politische Partei gesponsert wird? Ja. Aus meiner Sicht muss das nicht sein.
Ich würde gerne dieser Hysterie-These widersprechen. Ja. Es war doch eher so, dass die Politik unglaublich schnell gehandelt hat. Und zwar, nachdem sie die Bilder aus Italien gesehen hat, von den überfüllten Krankenhäusern, von den Menschen, die da gelitten haben, von einem völlig überforderten Gesundheitssystem. Gut, unseres ist besser, aber darauf konnte man sich ja nicht verlassen, dass das nicht anders kommen sollte. Und auch Sie haben ja zwischendrin eine Lernkurve hingelegt und auch durchaus mal anders argumentiert, wie man mit der Krise umgehen sollte. Deshalb finde ich in diesem Fall waren nicht unbedingt die Medien im Lied, sondern ich war eigentlich recht überrascht, wie schnell der Shutdown bei uns dann gekommen ist. Und was ich wahrnehme, zumindest bei den Kollegen, dass sich doch alle sehr darum bemüht haben. Sie haben es auch gerade formuliert, wir sind alle Experten geworden für Corona. Natürlich können wir immer noch keine virologischen Bulletins halten, aber wir haben alle eine Menge dazu gelernt. Und in allen Redaktionen, die ich wahrgenommen habe, ist sich doch darum bemüht worden, dass die Sache zu durchdringen. Klar, wir sind vielleicht wie die Lemminge am Anfang den Virologen gefolgt. So, das war gar nicht so einfach. Aber das Dazulernen, das gab es auf jeden Fall.
Aber haben es auch alle ökonomisch durchdrungen, sozial durchdrungen, kulturell durchdrungen? Wir sind Virologen geworden. Aber eigentlich ist dieser Fall ja ein interdisziplinärer Fall für die
Menschheit.
Deshalb
bleibt diese Unsicherheit tatsächlich auf der einen Seite die Angst vor dem Virus und auf der anderen Seite die Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin. Das soll jetzt unser Thema sein. Und Markus Söder, der Ministerpräsident aus Bayern, hat heute einen Satz gesagt, der beschreibt, dass auch die Gesellschaft in dieser Angst ja gespalten ist.
Wir wissen, dass das ein schweres Abwägen ist, immer zwischen dem Sicherheitsbegriff und dem Freiheitsbegriff. Und wir spüren ja auch in der Bevölkerung, dass es zwei Gruppen gibt. gibt ja fast ein bisschen so, die einen, die sind zu besorgt, denen geht es zu schnell und den anderen kann es nicht schnell genug gehen.
Und zwei Politiker jetzt im Studio stehen eigentlich wirklich sinnbildlich für diese beiden Pole. Und das sind meine Diskutanten jetzt. Ich freue mich, dass FDP-Chef Lindner bei uns ist und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Christian Lindner, so viel Zeit muss sein. Herr Lauterbach, Sie haben kürzlich gesagt, ich hätte noch nicht gelockert. Der Lockdown für ein paar Wochen, den hätte ich aufrechterhalten. Ist das heute also für Sie ein schlechter Tag für Deutschland?
Also als Epidemiologe und als Mediziner muss ich sagen, im Großen und Ganzen ja. Weil wir sind aus meiner Sicht heute über einen Punkt weggegangen, wo man die Pandemie in Deutschland gut steuern kann. Wir brauchen jetzt Glück. Wir hatten am Anfang Glück. Also 80% von dem, was wir jetzt feiern, ist Glück. 20% waren die Disziplin der Bevölkerung. Wir haben eben das Glück gehabt, dass wir sehr früh diese bestürzenden Bilder aus Italien sehen.
Also die Angst, ja?
Genau, die Angst. Und die Bevölkerung hat sich dann sofort zurückgezogen, hat sich vernünftig verhalten. Leider ist, sagen wir, diese Disziplin jetzt ein bisschen lockerer geworden. Aber jetzt brauchen wir wirklich Glück. Denn das, was wir heute beschlossen haben, das ist ein Experiment. Da können Epidemiologen und Ärzte nicht für garantieren, dass das funktioniert. Selbst mit dieser Obergrenze 50. Muss man bedenken, die Frage ist ja nicht 50 auf 100.000, sondern an wie vielen Stellen passiert das gleichzeitig. Wenn ich hätte dann zumindest gehofft, dass man eine Obergrenze hat von Kreisen, wo das passieren kann. Überlegen Sie sich mal, wenn wir jetzt an 100 Kreisen plötzlich die Obergrenze 50 überschreiten, dann muss es aus meiner Sicht eine nationale Antwort geben. Mhm. Dann kann nicht jeder Kreis oder jedes Land machen, was es will. Daher war die ursprüngliche Idee 35 und nicht 50 und dass man dann, wenn es nicht klappt, auf die alten Lockerungen zurückgeht. Das war aus meiner Sicht besser, aber damit konnte sich also Merkel offensichtlich nicht durchsetzen.
Also tendenziell sagen Sie, es ist ein schlechter Tag, also jedenfalls aus Sicht des Epidemiologen.
Gefährlicher Tag, würde ich sagen.
Gefährlich? Okay.
Gefährlicher Tag.
Herr Lindner, Sie haben letzte Woche gesagt, die Einschränkungen seien insgesamt nicht mehr verhältnismäßig. Also ist es für Sie ein guter Tag heute?
Ja, ich halte die Entscheidungen, die heute getroffen worden sind, für richtig und für verantwortbar. Tatsächlich ist es ja so, dass wir alle, die gesamte staatliche Verantwortungsgemeinschaft, Bund, Länder, Regierung und Opposition, zu Beginn dieser Krisenphase ganz einvernehmlich gesagt haben, wir müssen das Land kontrolliert runterfahren. Amüsanterweise ist es sogar so, dass ich im Deutschen Bundestag in der Erwiderung auf eine Regierungserklärung von Frau Merkel, als Herr Söder noch keine Schule geschlossen hatte, das vorgeschlagen habe, weil wir so wenig wussten. Nur die Lage hat sich verändert. Die Versorgungsmängel im Gesundheitswesen, die konnten beseitigt werden. Wir haben Kapazitäten aufgebaut. Wir haben alle Alltagskompetenz im Umgang mit Hygienefragen gewonnen. Und so weiter und so weiter. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo die Einschränkung von Freiheit geprüft werden muss. Mhm. Das ist ja auch ein Verfassungsgut. Wir haben den Gesundheitsschutz und der wird abgewogen gegen die Einschränkung von Freiheit. Übrigens, die vorgeführte Debatte aufnehmend, bei den Fußballprofis handelt es sich um die Berufsfreiheit, die eingeschränkt wird. Mhm. Und das ist ein hohes Rechtsgut in unserer Verfassung und deshalb vor über 14 Tagen war für uns klar, es gab auch Rechtsprechung, ja.
Gegen zum Beispiel
Urteile in Bayern, in richtig. Hamburg, Verfassungsgericht. Das war nicht mehr verhältnismäßig. Das heißt nicht, dass wir jetzt gar keinen Gesundheitsschutz mehr machen, aber wir müssen eine andere Krisenstrategie wählen und da ist die Entscheidung der Regierung heute vielleicht spät, aber richtig.
Ja, aber die grundsätzliche Frage ist doch die, die heute schon festgestellt wurde, nämlich unter anderem von Markus Söder, Herr Lauterbach. Markus Söder hat gesagt, jetzt ist Corona unter Kontrolle. Hat er recht?
Damit hat er nicht recht. Und zwar deshalb, weil wir haben 1 oder 2%, also die, wie Herr Körner, in Deutschland immun sind. Das heißt, 98% der Bevölkerung haben das noch entweder vor sich oder es bleibt ihnen erspart. Und wir müssen eben darauf arbeiten, dass es ihnen erspart bleibt, bis die Impfung kommt. Somit, also im Moment haben wir eine geringe Fallzahl, das ist ganz klar. Mhm. Aber ob in die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, wo man kaum einen Überblick bekommt über die Lockerungen, die jetzt noch kommen werden. Ich höre, dass in Nordrhein-Westfalen demnächst sogar der Kontaktsport schon wieder erlaubt sein soll. Ob das wirklich dann noch zu begrenzen ist, weiß ich nicht. Was wir de facto haben, übrigens hier die paar Intensivbetten, die wir dazu gewonnen haben, das macht hier, wenn wir in Altenheimen, in Pflegeheimen meinetwegen beatmen müssen. Von Menschen, die in einem Pflegeheim, also schwer erkranken, die beatmet werden, sterben 95%. Dann ist es egal, ob ich dann zusätzlich, man darf das nach wie vor nicht vergessen, wir haben bisher Glück gehabt. und ich hoffe, dass es so bleibt. Was gut ist, dass wir die Obergrenze haben oder diese Notbremse. Die Notbremse haben. Aber das muss eng monitoriert werden. Und es wird besser werden, wenn wir nicht gute Masken haben. Das ist aus meiner Sicht sehr problematisch, dass wir immer noch auf die Stoffmasken zum Teil angewiesen sind, die kaum schützen. Wir brauchen gute OP-Masken. Die App muss endlich kommen und wir müssen mehr testen. Dann kann man auch mehr wagen. Bis das soweit ist, brauchen wir ein bisschen Glück. Ich glaube, wir werden es haben. Aber ich hätte mich wohler gefühlt, wenn wir konservativer gewesen wären. Das ist ein Gebot der Ehrlichkeit.
Also ich habe ganz großen Respekt vor Ihrer Abwägung. Und trotzdem rate ich, nicht nur nach Italien zu schauen, sondern jetzt nach Zeitablauf können wir uns auch erlauben, einen Blick nach Schweden zu richten. Mhm. Und ich glaube, dass wir in der jetzigen Phase auf die Eigenverantwortung der Menschen bauen können und müssen, im Alltag Abstand zu halten, in den Betrieben
Hygienekonzepte umzusetzen. Die Schweden haben das, müssen Sie erklären, quasi nicht diktiert, sondern auf die Vernunft gesetzt, haben die Kitas zum Beispiel offen gelassen, haben die Restaurants offen gelassen. Sie glauben, das wäre ein besserer Weg?
Ich glaube nicht, dass das ein besserer Weg gewesen wäre. Das ist besserwisserisch, das im Nachhinein zu sagen.
Aber jetzt?
Wir sind jetzt in einer Phase, da nähern wir uns ja dem schwedischen Weg an.
Aber das ist
und deshalb, ja, entschuldigen Sie, Herr Lauterbach, lassen Sie mich eben den...
Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Nee, vielen Dank.
Sie kommen beide aus.
Also wir haben jetzt eben einen Weg eröffnet, stärker auf Eigenverantwortung, stärker auf betriebliche Hygienekonzepte zu setzen. Da sind wir alle jetzt gefordert, Abstand zu halten und das, was wir gelernt haben am Umgang mit der Bedrohung, auch in die Praxis zu überführen. Das halte ich für wichtig und da muss man auch zu aufrufen. Es kommt ein zweiter Gedanke hinzu. Gerade weil die Fallzahlen so sind, wie sie jetzt sind, Herr Lauterbach, weil die Voraussetzungen andere sind als im März, ist auch die Abwägung mit Folgeschäden der Pandemiebekämpfung nötig. Mhm. Und das ist der Folgeschaden, dass Kinder nicht in der Schule sind, mit den Gefahren für die Schullaufbahn, die Belastungssituation in der Familie, in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon, das spielt doch jetzt alles eine Rolle. Die Angst um den Verlust der eigenen wirtschaftlichen Existenz. Verschobene Operationen, geschlossene Reha-Einrichtungen, das muss ja jetzt in einer solchen Phase abgewogen werden.
Also es sind zwei Stichworte.
Aber
wenn Sie noch einen dritten sagen, dann verlieren wir den Faden.
Ja, aber dann kann Herr Lauterbach noch besser intervenieren.
Ich glaube, da haben wir schon genug Stoff geliefert.
Ja, ich bin noch dabei. Die Munition will ich Ihnen auch noch zuteil werden lassen.
Danke.
Wenn es jetzt eine zweite Welle geben könnte, dann muss doch jetzt der Ehrgeiz der Politik sein, dass wir auf die anders reagieren als auf die erste. Also das Stichwort da heißt doch dann Regionalisierung. Wenn in Passau ein Infektionsherd entsteht, muss doch in Emden kein Hotel geschlossen werden.
So, jetzt stoppe ich Sie aber doch.
Und wir brauchen die digitalen Instrumente.
Ich finde das sehr wichtig, aber ich finde, Sie haben zwei Stichworte gegeben, die ich gerne weitergeben möchte, bevor wir zur Digitalisierung kommen. Schweden ist das eine Stichwort und das zweite ist Eigenverantwortung. Mhm. Also machen die Schweden es besser als wir, weil sie gezeigt haben, dass man letztlich mit einer offenen Kita-Struktur und offenen Restaurants und eben der Eigenbeschränkung der Menschen auch durchkommt?
Nein, die Schweden handeln unverantwortlich und das ist die Position also der meisten Epidemiologen weltweit. Also die Kollegen von mir, also von die Epidemiologen der Harvard School of Public Health, die ich sehr gut kenne, weil ich dort also auch eine Gastprofessur haben, die haben vor ein paar Tagen sich mit dem schwedischen Modell noch mal ausdrücklich auseinandergesetzt. In Schweden ist die Sterblichkeit 3- bis 4-mal so hoch wie jetzt in Deutschland. Dort wird im Prinzip, obwohl das Land unfassbar dünn besiedelt wird, ein erbärmliches Ergebnis abgeliefert. Denn wenn ich bei so einer dünnen Besiedlung eine solche Sterblichkeit habe...
Wie viel wären das in Deutschland?
Also dann hätten wir jetzt, sagen wir, 20.000 Tote. Ungefähr um den Dreh herum. Mhm. Obwohl Schweden viel dünner besiedelt ist. Das muss man sich so vorstellen. Also wenn wir ganz dünn besiedelt wären, hätten trotzdem 3-mal so viele Tote. Wird ja jeder sagen, läuft nicht.
Wir reden aber jetzt über den März. Wir sind im Mai. Wir haben ja schon unsere Lockdown-Strategie, die Schweden nicht gemacht haben, schon hinter uns.
Ja, ich rede
wir gehen in der zweiten Phase den Schritt.
Ich rede davon, also wie das schwedische Modell bisher gelaufen ist. Das schwedische Modell hat es nicht geschafft in einem Land. Schweden waren sehr früh gewarnt. Die hatten also genauso wie wir das Privileg, sehr früh die schrecklichen Bilder zu sehen, die bestürzenden Bilder. Die hätten also viel mehr machen können, haben es nicht gemacht. Und grob gesprochen werden dort sehr viele ältere Menschen geopfert, damit man die Cafés nicht zumachen muss. Und das finde ich, dass, wenn mir das erlaubt ist, auch aus ethischer Sicht nicht gerade vorbildlich. Das ist meine persönliche Meinung. Als 18, auch als Politiker, finde ich das kein Vorbild, wenn ich draußen in der Sonne im Café sitzen will und weiß, dass das erkauft wird mit dem Tod von Menschen, die in den Altenheimen sich infizieren. Das ist die Kritik, die die Kollegen aus der Epidemiologie dort vorhaben.
Also, ich finde es wirklich ein bisschen zugespitzt.
Es ist aber die Realität für die Leute.
Ihre sozialdemokratischen Kollegen in Schweden jetzt alle Unmenschen sind.
Das ist hier keine Parteipolitik.
Das heißt, ja, aber hat nichts mit trotzdem muss man das mal sagen. Ich finde, da steckt auch ein klein bisschen eine deutsche Überheblichkeit drin, über andere in Europa zu urteilen.
Nein, das mache ich nicht. Ich habe eben noch gesagt, dass die Einschätzung, die ich hier eben gegeben habe, das ist eine Einschätzung, die wird weltweit von Wissenschaftlern in dem Bereich geteilt.
Das werden wir danach mal prüfen, ob das tatsächlich so ist. Ich will jedenfalls eins sagen, die tatsächliche Bilanz des Krisenmanagements, die können wir jetzt jedenfalls noch nicht ziehen.
Nee,
in zwei, drei Jahren wird man abschließend prüfen, welche Strategie erfolgreich
war.
Ich kann nur jetzt für Deutschland sagen, wir haben ja einen Lockdown gehabt und wenn ich die jetzigen Zahlen, den jetzigen Vorbereitungsstand ansehe, dann ist es nicht zu früh zu öffnen, sondern eher 14 Tage zu spät, dass wir mehr gesellschaftliches Leben haben.
Sie haben doch gerade nur Ihren Punkt wiederholt. Das steht doch nicht drin.
Deswegen nehme ich den nächsten, Herr Lauterbach. Was ist mit dem Stichwort Eigenverantwortung? Das ist ja etwas, was tatsächlich ein Konzept ist, wo man sagt, vielleicht muss man den Menschen gar nichts befehlen, weil sie Respekt haben vor diesem Virus. Ohnehin tun sie das Richtige. Trauen Sie es den Menschen nicht zu, dass sie aus Eigenverantwortung so handeln, dass sie sich eben nicht anstecken?
Ganz im Gegenteil. Ich habe eben gesagt, also die Tatsache, dass wir, die Eigenverantwortung hat bei uns die gute Reaktion möglich gemacht. Es war noch nicht mal also so viel die Politik, sondern die Menschen haben gesehen, als die Bilder aus Italien kamen.
Okay.
Das ist gefährlich. Wir müssen uns zurückziehen. Daher ist die Eigenverantwortung, das gute, das schlaue Verhalten der Bürger, das ist unser Kapital gewesen. Aber wenn wir jetzt plötzlich erstens anfangen, das Ganze zu verharmlosen, sagen, die Sterblichkeit ist in Wirklichkeit nicht hoch, und wenn wir anfangen, die falschen Signale zu geben, die Bundesliga startet mit einem Hygienekonzept, was überhaupt den Namen nicht wert. Wenn wir den Eindruck machen, es ist plötzlich alles wieder erlaubt, so als wenn es eine Grippe gewesen wäre, die wir jetzt überwunden hätten, dann ist die Eigenverantwortung der Leute nicht zu halten, die ich bisher bewundert habe. Und ohne die Eigenverantwortung der Deutschen hätten wir das niemals so weit geschafft wie heute.
Was sind denn die gefährlichsten Beschlüsse aus Ihrer Sicht? Was macht dem Virus das Leben leichter?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall gefährlich, dass wir keine gemeinsamen Konzepte für die Schule entwickelt haben, dass wir keine gemeinsamen Konzepte entwickelt haben, was passiert, wenn plötzlich an vielen Orten gleichzeitig diese Notbremse überschritten wird.
Ja.
Und
was ist mit den Restaurants? Machen die Restaurants Ihnen Sorgen?
Die Restaurants kann man aus meiner Sicht, wenn man ein gutes Konzept hat, wenn man es gut vorbereitet, kann man also die Restaurants in Teilen öffnen. Dann muss ich aber dann auch ein Konzept haben, was auch wirtschaftlich interessant ist. Ich muss einfach ehrlich sein und sagen, die Restaurants können geöffnet werden, aber die können nicht so geöffnet werden, dass ich da so viele Leute habe, die da bedient werden können, dass ich Gewinne mache. Die werden geöffnet werden können mit Verlusten. Da muss dann ein Konzept sein, wie mache ich es, wie begrenze ich die Verluste, das gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht nicht. Das ist meine Einschätzung. Trotzdem, um was Positives zu sagen, ich will hier nicht also, sagen wir, zu negativ enden. Wenn wir jetzt die Phase überbrücken, die Leute sind vernünftig, halten sich an die Abstände und sind vernünftiger vielleicht als der ein oder andere Beschluss. Und wir haben dann irgendwann gute Masken, wir haben eine App am Platz, wir können die Leute nachvollziehen und wir testen viel. Dann kann es noch gut gehen, darauf hoffe ich.
Herr Lindner, das war das Thema vorhin. Kann man überhaupt beziffern, wie hoch der Schaden ist, der jetzt schon eingetreten ist? Und glauben Sie, die Maßnahmen, die man jetzt wiederum als Lockerung implementiert hat, helfen, um die Wirtschaft wirklich dann wieder so in Schwung zu bringen, dass es nicht Masseninsolvenzen, Massenarbeitslosigkeit und so weiter gibt? Das ist ja die andere Seite der Medaille, über die wir heute reden.
Zunächst mal habe ich zuerst gesprochen über soziale Folgen und gesundheitliche Folgen. Und dann sprechen wir über die wirtschaftlichen Folgen. Das ist jetzt Ihre Frage. Die beste Maßnahme der Wirtschaftsförderung ist, dass Wirtschaft stattfinden kann. Denn komplett ausgefallene Wertschöpfung kann der Staat nicht auf Dauer auf Pump kompensieren. Das zahlen ja Sie, ich, wir alle. Das ist ja nur aus der Zukunft geliehen über Schulden in die Gegenwart. Das ist nicht Geld von Frau Merkel oder Herrn Scholz oder von sonst wem. Und deshalb kann man das nicht auf Dauer so fortsetzen. Das ist auch ein Schaden, der entsteht. Und jetzt glaube ich, dass wir einen Fehler nicht wiederholen dürfen. In meinen Augen, Herr Lauterbach sieht das anders. Wie gesagt, das akzeptiere ich. Aber in meinen Augen kommen die Lockerungen jetzt eine Zeit zu spät. Wir hätten vorher schon in einen anderen Zustand verantwortlicher Gesundheitsschutz mit Freiheit wechseln können. Aber nicht ein zweites Mal dürfen wir verspätet sein. Nämlich bei der Frage, wie bringen wir die Wirtschaft wieder in Gang? Wie bekommen wir wieder Leben in die Wirtschaft? Und da müsste eigentlich jetzt umgehend gearbeitet werden. Ich mache mal Vorschläge. Das Steuerjahr 2019, 2020 sollte man zusammenfassen, damit man nicht für das letzte Jahr noch Steuern zahlt, um dann am Ende dieses Jahres in die Pleite zu gehen. Mhm. Wir sollten eine Steuerreform machen. Bitte nicht eine Abwrackprämie, wo eine einzelne Branche ihre Interessen geltend macht,
dann
und die schon nicht wirksam war bei der letzten Wirtschaftskrise, sondern lieber breitflächige Entlastung für den Mittelstand. Und übrigens auch für die Industrie. Lieber Gabor Steingart, gibt nämlich noch viele Millionen Menschen, die Industrie gut finden. Und Gott sei Dank haben wir zu den Zeiten der Finanzindustrie im vorvergangenen Jahrzehnt nicht die ganze Industrie abgeschafft und haben nur Finanzdienstleistungen gemacht. Also durchaus auch noch produzierendes Gewerbe. Und dann als letzter, als Innovationspunkt, massive Investitionen in Digitalisierung, Forschungsförderung. Das müsste jetzt kommen als ein Paket, damit wir aus der Krise wirklich die V-Entwicklung bekommen, die Herr Altmaier will, über die er spricht. Aber müssen wir auch Taten folgen lassen.
Und das alles noch finanzieren mit sinkenden Steuereinnahmen, weil wenn die Menschen in Kurzarbeit sind oder in Arbeitslosigkeit gehen, werden sie natürlich nicht mehr dem Staat so gut ausstatten können.
Ja, das ist ja das andere. Das muss ja die Aufgabe sein. Die Aufgabe muss ja sein, dass wir jetzt nicht in eine Stagnation kommen, sondern die Aufgabe muss sein, jetzt die Muskeln anspannen, damit wir in der Lage sind, auch aus den Schulden wieder herauszuwachsen. Mhm. Mit Sparprogrammen allein wird das nicht gelingen.
Das ist jetzt die wirtschaftliche Antwort. Der Lockdown ist die einfache Variante. Das hatten wir jetzt. Wenn wir alles zumachen, dann kann das Virus nicht überleben. Das kommt mit Quarantäne, das kommt mit Ausgangssperre, das kommt mit lauter Begriffen, die wir eigentlich aus dem letzten Jahrhunderten kennen.
Aus dem Mittelalter.
Haben Sie eine Alternative, wie man es eigentlich auch hätte machen können oder machen müsste? Gibt es irgendwas Modernes?
Zu Beginn nein. Also da ist mir jedenfalls nichts eingefallen und wir haben auch keine entsprechenden Vorbereitungen gehabt. Aber wir haben jetzt ja gelernt und wir sind weiter. Der erste Punkt ist, statt drakonischer Maßnahmen für alle, gezielter Schutz, zum Beispiel für meine Omas, statt drakonischer Maßnahmen für alle, Hygienekonzepte in jedem Laden, in jedem Lokal, in jeder Schule, Kita-Betrieb. Mhm. Zweiter Punkt, sind wir vermutlich unterschiedlicher Meinung, Herr Lauterbach, aber ich finde die Regionalisierung gut. Darüber spreche ich seit 3 Wochen.
Ja, Sie haben sie auch vorangetrieben in Nordrhein-Westfalen mit den Ministern, die da in der Regierung sitzen.
Wenn an einer Stelle jetzt die Situation außer Kontrolle gerät, dann schließen da wieder Schulen, schließen wieder Geschäfte, aber nicht in ganz Deutschland. Mhm. Und der dritte Punkt ist die Digitalisierung. Testen, testen, testen auf Antikörper, auf Virus in Verbindung mit einer App, wo wir unsere Infektionsketten verfolgen können, die dann auch wirklich von den Gesundheitsbehörden unter Kontrolle gebracht werden.
Gut, Test hat Herr Lauterbach auch gesagt. Der Lockdown, den Sie als so effektiv gesehen haben, hätte also vermieden werden können?
Nein. Nein. Das habe ich aber auch nicht gesagt.
Das hätte also die intelligenten Konzepte, grob gesprochen, die intelligenten Konzepte sind tatsächlich ein schneller Lockdown und dann also die Investitionen in die Vorbereitung, damit ich den Lockdown rausnehmen kann. Die 3 Säulen, das ist tatsächlich so eine App. Ohne so eine gute App wird es kaum gehen. Da sind wir weit hinterher. Masken, Abstand und Testen. Der Antikörpertest spielt da kaum eine Rolle, weil der nur ganz wenige betrifft. Aber das sind somit die mittelalterlichen Konzepte sind nicht so mittelalterlich. Im Übrigen, also.
Aber das heißt, ja, ich stimme zu. Ja. Die kennen wir seit dem Mittelalter. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns nur auf sie verlassen.
Ich kann so viel sagen. Die Masken, die im Mittelalter getragen wurden, die hätten gegen SARS-CoV-2 gar nichts geholfen. Und die Masken, die wir jetzt brauchen, die guten, also Fließmasken, die haben wir immer noch nicht. Die haben wir immer noch nicht.
Aber Sie sind doch Politiker. Sie sind im Bundestag, Sie sind Gesundheitsexperte der SPD. Wieso haben wir die denn immer noch nicht?
Naja, das wird ja jetzt mit hohem Tempo also angeschaut. Da hat sich Herr Altmaier zum Schluss noch verdient gemacht. Da hat dann ja die Unternehmer, wir haben ja die Maschinen nicht, die Masken herstellen.
Gut, also da kann man Verbesserungen noch ansehen.
Und Altmaier hat dann noch die Firmenchefs angerufen und die bebetteln müssen, dass die uns beliefern und nicht das Ausland. Von daher
ist jetzt unterwegs. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den Herr Lauterbach anspricht. Wir werden jetzt ja in der nahen Zukunft, prognostiziere ich, eine Riesendebatte bekommen über staatliche Interventionsketten. Also nach den Infektionsketten reden wir dann über Interventionsketten, Lieferketten und so weiter.
Sind wir am Ende der Sendezeit.
Aber jedenfalls, es ist ein Versagen des staatlichen Katastrophenschutzes, wenn wir eine nationale Erbsenreserve haben, aber keine nationale Maskenreserve.
Das ist ein Punkt, den wir aufnehmen, wenn wir das erstmal überstanden haben. Erstmal vielen Dank für die Einschätzung bis hierher. Wir sind nämlich am Ende dieser Sendezeit und es wartet Karin Mioska in Hamburg mit den Tagesthemen. Hier ging es gerade um die Frage tatsächlich, medizinisch etwas zu machen, wirtschaftlich etwas zu machen, was medizinisch vielleicht nicht vertretbar ist. Worum geht es in den Tagesthemen?
Da schließen wir genau an. Nach eurer politischen Diskussion sprechen wir heute mit einem Virologen genau darüber und wollen wissen, ob die neuen Lockerungen aus wissenschaftlicher Sicht verantwortbar sind und ob sie womöglich eine neue Infektionswelle provozieren, die schwerer zu managen sein wird. Gleich in den Tagesthemen.
Schwierige Fragen. Vielen Dank Ihnen, dass Sie zugesehen haben. Vielen Dank Christian Lindner, Karl Lauterbach. Vielen Dank Johannes Bekerner, Eva Quadbeck und Gabor Steingart, dass Sie heute unsere Gäste waren. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche sind wir wieder am Mittwoch dann für Sie da. Und ich wünsche Ihnen jetzt guten Abend in der ARD mit den Tagesthemen.